Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung. Klaus.
Hallo. hallo, Julia. Wie geht es dir? Hallo, Roboter. Hallo, Affen.
Heute ist der 3. Juli 2020 nach Christus. Beim letzten Podcast haben wir uns genauer die Verhütung sozialer Befruchtung unter parasozialen Beobachtungsverhältnissen angesehen. Wir haben versucht zu ergründen, wie man die Verhütung sozialer Befruchtung überhaupt erkennt, wenn man zum Beispiel in Social Media unterwegs ist. Dabei konnten wir die literarische Arbeit oder Bibelarbeit als Phänomen beschreiben. Also der Abgleich von Definitionen und Sichtweisen, der Abgleich von Lektürekenntnis, der unter diesen Bedingungen allerdings überhaupt keinen Zweck mehr erfüllt. Aber wir tun es trotzdem, weil wir es unter sozial hochwirksamen Bedingungen so gelernt haben. Jedoch gibt uns hier niemand Noten und entscheidet über unseren weiteren Lebensverlauf, also welche Türen sich öffnen und welche sich schließen. Wir müssen uns bei niemandem bewerben, um selbst publizieren zu dürfen. Keiner muss uns irgendwo erst reinlassen und trotzdem erkennen wir Kommunikation, die so aussieht, als wäre das der Fall. Damit man die Verhütung von sozialer Befruchtung etwas besser beobachten kann, möchten wir heute über das Verhütungsmittel triviale Genialität sprechen. Oder um es etwas plakativer zu formulieren, das Jodeldiplom. Klaus, wann haben wir es mit trivialer Genialität zu tun?
Ja, das ist solche eindeutigen Datierungsfragen. So eindeutig kann man solche Datierungsfragen nicht beantworten, denn solche sind immer Verläufe. Okay. Also mit der Verbürgerlichung, also denken wir in einzelnen Etappen, die Verbürgerlichung der Gelehrsamkeit, das ist im 17. und 18. Jahrhundert passiert, aber das war natürlich nur für Söhne aus bürgerlichen Familien. Nee, die Verbürgerlichung war, dass Gelehrten bzw. die Professoren Diener des Königs waren. Ne, die wurden selbst zum Diener des Königs, die mussten sich also um ihren Lebensunterhalt nicht mehr bemühen. Sie kriegten sozusagen vom König ein Salär. Das war der erste Schritt, der zweite, und damit ist sozusagen die Gelehrsamkeit unter eine Machtbeziehung geraten. Der zweite Schritt dazu gehörte, dass dann die Gelehrten angefangen haben zu publizieren. Der dritte Schritt war dann die Ausweitung im 19. Jahrhundert während der Industrialisierung, dass also immer mehr in die Universitäten gekommen sind. Der nächste Schritt war dann, dazu gehörte auch der Ausbau der Schule und der Schulpflicht. Die Vermehrung, dann die Automatisierung der Druckerpresse, das ist wichtig gewesen, weil damit noch wiederum die Literaturproduktion extrem vermehrt und verbilligt wurde. Schon im 19. Jahrhundert war das so. Dann irgendwann auch die Ausgestaltung von, also die Ausdifferenzierung von Sichtwelten, also Kino, Radio, Sichtwelten, Kino vor allen Dingen, die Fotografie, dann auch die Fähigkeit irgendwann im 19. Jahrhundert, dass man Fotografien drucken konnte. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und dann eben die Vermassung, die schon in Deutschland, das kann man sehr gut sehen, schon in den 30er Jahren, passiert ist, also das sozusagen der erste Schritt in die Massenuniversität. Das kann man tatsächlich, das kann man hier in Marburg, kann man das sehr gut, ich hatte mich damals beschäftigt. Es gibt so drei Etappen. Die erste Etappe war so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die zweite Etappe der Vermassung war die in den 30er Jahren. Das hat also mit den Nazis ursprünglich nichts zu tun. Das kann man in ganz Europa beobachten. Und die dritte Etappe war dann nach den 50er beziehungsweise im Laufe der 60er Jahre. Dann ist sozusagen die Vermassung eingetreten.
Okay, das heißt, ist jetzt im Prinzip, also mit der Genialität wird im Prinzip eine Gelehrsamkeit beschrieben, die organisiert ist.
Genau, die organisiert ist und die jetzt sozusagen, am Anfang war ja die Gelehrsamkeit die Idee, dass die Universitäten Lebenschancen für eröffnen für Söhne aus bürgerlichen Familien und die dann insbesondere im Staat, also zuerst in der Universität und ansonsten in anderen staatlichen Institutionen eben ihre Karrieren machen. Mhm. Insbesondere als Juristen, als Mediziner, aber dann im 19. Jahrhundert auf einmal auch in der Industrie, also außerhalb des Staates. Und dann fingen an die ganzen Voraussetzungen für die Industrieproduktion, die wurden ja mit erforscht. Mhm. Und das heißt, dann auf einmal hatte man immer mehr Fächer, also brauchte man auch immer mehr Gelehrsamkeit und Gelehrte und immer mehr Forschungsgegenstände. Und so ist sozusagen diese Genialität, also sozusagen das, was am Anfang sozusagen nicht funktionierte, nämlich dass sozusagen die Autoren auf sich selbst gezeigt haben und gesagt haben, ich bin der Träger des Wissens. Ich bin die Quelle. Ich bin der Urheber des Wissens. Ne? Mhm. Das ist ja, das war eine kleine Gruppe von, das waren Literaten am Anfang. Und das war auch am Anfang gar nicht so besonders. Aber die haben dann daraus einen Geniekult gemacht. Und dieser Geniekult, der wurde, zuerst war das so ein literarischer Kult, vor allen Dingen im 18. Jahrhundert. Dieser Geniekult, der wurde dann sozusagen in die vermachteten Verhältnisse der Universität bürokratisiert. Mhm. Das war dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann die Vermassung dieser Bürokratisierung.
Und dieser Geniekult, wie konnte der entstehen? Also wieso hat sich das so kultig entwickelt?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich nehme mal an, man kann das nennen, ich glaube, dass man das richtig beschreiben kann, die beschreiben das mit der Emanzipation des Subjekts. Also, dass das sozusagen eine Selbstbeeindruckungs-, das Genie eine Selbstbeeindruckungsstolz gewesen ist, mit der Emanzipation des Subjekts. Die alte Gelehrsamkeit, die kannte sozusagen immer Gehorsamspflichten. Mhm. Und sie kannte ein Bestehen auf Tradition und sie kannte ein Bestehen auf absolute Wahrheiten. Also das ist die alte Theologie beziehungsweise die alte Organisation des, also dazu gehört ja nicht nur die Theologie, sondern überhaupt Wissen, also Schriftgelehrsamkeit. Schriftgelehrsamkeit kannte die Autorität der Schrift, der kanonisierten Schrift. Und was sie nicht gut konnte, war das, was wir Kritik nennen. Das konnten die einfach nicht so gut. Deshalb ist ja dieses schöne Vexierbild, das war von aus dem Namen der Rose. Da wird ja genau das erzählt. Da wird sozusagen das Aufeinandertreffen von zwei Prototypen erzählt. Diese Szene geht ja so, dass dieser Bruder William im Namen der Rose, in diesem Film, dass dieser Bruder William das Kloster betritt, irgendwo in Norditalien. Er betritt dieses Kloster und wird nun begrüßt von dem Abt. Und es wird nun sehr schön erzählt, wie dieser Abt verhärmt ist, der ist eingeschüchtert, der wirkt eingeschüchtert, deprimiert, misstrauisch, der hat Angst. Und ihm gegenüber steht eben dieser Bruder William, gespielt von diesem Sean Connery, und der steht gerade da, der guckt freundlich aus den Augen, der ist intelligent, der ist, ne? Mhm. Und da wird dann genau erzählt, wie dieser Abt eigentlich deprimiert oder traumatisiert ist, so würde ich das nennen, eigentlich eher traumatisiert ist durch diese Gelehrsamkeit, die sagt, wenn da irgendwas passiert ist, darfst du jetzt nicht selber deinen Scharfsinn einsetzen, also deine Verstandesfähigkeit, sondern du musst sozusagen immer irgendeine Autorität aufsuchen.
Ja.
Erlaubnisse einholen. Und da ist ja in einem Kloster passiert, dass ein Mönchsbruder ist umgekommen und jetzt weiß der nicht, was er machen soll. Und jetzt wendet er sich an diesen Bruder William und sagt, ihr seid ein Mann von scharfem Verstand. Mhm. So, ich habe gehört, ihr seid ein Mann von scharfem Verstand der also jetzt etwas kann, das wird ja da dann so in dieser Figur erzählt, was eigentlich die Gelehrsamkeit später machte. Die sagte, du musst gar nicht erst sozusagen an das Böse wirkend in der Welt glauben. Du musst gar nicht dich erst um Erlaubnis fragen. Du musst nicht immer erst irgendwie deine Sünden beichten oder Gott um Hilfe bitten, sondern du kannst dich deines eigenen Verstandes bedienen.
Und so, ja, und das war ja damals schwer, weil es eben diese Herrschaftsbedingungen gab.
Genau, das war eben sehr schwer. So, im Namen der Rose wird dann eben erzählt, wie eben dieser William, dieser Bruder William, also ein früher Versuch ist, also der jetzt hingeht, Spuren liest.
So eine Art eigentlich ist es ja eine Kriminalgeschichte, wenn man
genau, so will. Sicher, natürlich. Das ist eine Krimi-Geschichte in so einem spätmittelalterlichen Kloster. Aber da wird dann eben erzählt, er sucht jetzt die Spuren auf und jetzt zieht er Schlüsse daraus. Ne? Und er lässt sich nicht verführen, sondern er sagt, mein eigener Verstand reicht aus, um diese Dinge zu erklären. Und das war tatsächlich so, in der Renaissancezeit ist das tatsächlich auf einmal so passiert, dass sie jetzt gesagt haben, wir müssen gar nicht sozusagen uns immer nur dafür schämen, dass wir Menschen sind. Also früher mussten sie sich immer nur dafür schämen, dass sie Menschen sind. Die sind unvollkommen, die sind sündhaft, die sind gebrechlich, die sind leicht zu erschrecken, leicht zu manipulieren, leicht zu erpressen. Die sind sehr, sehr unvollkommen. Mhm. Die können eigentlich gar nicht viel. So war die alte Gelehrsamkeit. Du bist nur ein Mensch. Und dann auf einmal in der Renaissancezeit hieß es, ja, ich bin ein Mensch, ja, ich bin erpressbar und verführbar, ich bin erschreckbar und so, aber trotzdem habe ich Verstandesfähigkeit. Und wenn ich, und diese Verstandesfähigkeit, und dann auf einmal kam ihm die Idee auf, diese Verstandesfähigkeit nicht zu nutzen, könnte eine Sünde sein. Das war auf einmal der Dreh. Also der Dreh war, sie nicht zu nutzen, könnte eine Sünde, weil man ja mit der Nutzung der Verstandesfähigkeit Gottes Wirklichkeit beschreiben könnte und erklären könnte. Und das wäre eine christliche Tat, um Gottes Herrlichkeit und Wirklichkeit und Gottes Schöpfung zu preisen. Weshalb das Unterlassen der Verstand, also das Nichtnutzen der Verstandesfähigkeit, eigentlich eine Sünde wäre. Das Argument hatten sie in der Renaissance aufgebracht, das hat auch später Galilei benutzt. Na, ist ja klar. Und damit haben sie sozusagen sich emanzipiert. Also das, damit das Vertrauen auf etwas zu erarbeiten oder erwirtschaften, was bis dahin eben nicht verlässlich war. Nämlich das, was wir das Subjekt nennen. Das war nicht verlässlich, das war hoch unzuverlässig. Und dann haben die eben angefangen, sich auf diese Unzuverlässigkeit etwas einzubilden. Statt nur zu sagen, sich davon deprimieren zu lassen, haben die angefangen, sich etwas darauf einzubilden.
Okay.
Und dann ist sozusagen dieses Geniekonzept entstanden, erst später dann, ne? Erst im 18. Jahrhundert dieses Geniekonzept entstanden, das dann sagt, natürlich gibt es einen Gott und natürlich haben die auch an den körperlichen Gebrechen und auch an der Verführung und an den Affekten des Leibes und so etwas. Natürlich, daran hatten die keinen Zweifel, dass das die Verstandesfähigkeit natürlich beeinträchtigt. Das war, daran hatten die keinen Zweifel. Sondern nur, dass sie sagen, wir können das erforschen.
Ne? Okay.
Wir können und, das.
Ja. Und das war, und dass das so ein Kult geworden ist, das hat einfach mit der Beeindruckung zu tun.
Genau.
Also, dass man im Prinzip, so wie bei einem Zaubertrick, auf einmal was gesehen hat, was vorher nicht sichtbar war, und wie bei einem Zaubertrick, der dann sagt, das ist magisch, das ist, ich habe hier was ihr nicht erkennen könnt. Gerade das hat dann diese Faszination ausgemacht, oder?
Ja, genau. Also dass jetzt auf einmal die sozialen Bedingungen sich geändert haben. Jetzt funktioniert die Herrschaft der Kirche nicht mehr, beziehungsweise der Herrschaftsanspruch, den hatte sie immer noch beibehalten, aber der Herrschaft funktionierte selber nicht mehr durch den Konfessionskonflikt. Dieser nicht weiter lösbare Konfessionskonflikt, die Katholiken, die evangelische Kirche, die reformierte Kirche, dann in England die anglikanische Kirche, die hatten sich alle mit einer ganz großen Wahrheit bedrängt, und auf einmal gab es verschiedene Wahrheiten. Ne? Also es gab verschiedenes Bekenntnis, und das muss die sehr bedrückt haben. Weil sie natürlich, weil sie sagt, es gibt nur eine wahre Religion, das ist die christliche Religion, aber auf einmal gibt es verschiedene Bekenntnisse, und jetzt mussten sie sehr, weil sie Angst hatten um ihre Seele, mussten die sagen, scheiße, wie ist das, wenn du falsch gewählt haben könntest? Ne?
Ja, okay.
Also mussten sie sich sozusagen innerlich erbauen. Und das führte dann nur dazu, dass sie sozusagen die Gesellschaft, dass sie sozusagen in den 30-jährigen Krieg und so, das war nicht lösbar. Und dann vermute ich, es passiert, dass sie sich dann seit dieser Zeit anderen Dingen zugewendet haben. Sie haben sich dem Handel zugewandt, beziehungsweise der Intensivierung des Handels, der Intensivierung von Geschäften, der Intensivierung und der besseren Kontrolle von Buchhaltung.
Aus einer Erschöpfung heraus.
Genau, weil sie sagt dann, diese Mauer dieser Konfessionskonflikt ist, die ist zu dick, die ist zu hoch, die ist zu breit, die ist zu lang, da kommst du nicht drunter, nicht drüber, nicht durch, also lass sie einfach da, wo sie ist.
Ja.
Und kümmere dich um anderes. Dann ist Pädagogik entstanden, also wende dich sozusagen den Kindern zu. Bei Comenius fängt das dann schon an im 17. Jahrhundert. Also das heißt dann ja auch Geduld auf einmal aufzubringen für Erziehung. Oder der Malerei, du siehst das dann auch in der holländischen Malerei, diese hochdisziplinierte, angestrengte Malerei, dass die jetzt auf einmal anfangen, Lichtverhältnisse, überhaupt den Innenraum anzugucken und so etwas. Diese ganzen Stillleben und so. Die Malerei und natürlich die Gelehrsamkeit und natürlich auch die Diplomatie oder auch das Militär, dass sie angefangen haben, so etwas wie Volksheere aufzustellen.
Okay. Also, aber wieso hat man das dann dem Menschenvermögen zugerechnet?
Ja, weil das dann erst später sozusagen eine Chance bot. Nämlich jetzt in dem Augenblick, wo damit Voraussetzungen geschaffen worden sind für Karrieren, für in Manufakturen, für Abenteurer, also die ja dann auch in die Kolonien gegangen sind. Jetzt auf einmal konnte man sagen, schau mal, das sind große Männer, die können was.
Ah, okay. Weil man das beobachten könnte.
Ja, jetzt auf einmal waren sie
zurückgekommen und haben sich vorgestellt und haben gesagt, ich war hier oder hab das.
Ja, die können was. Vor allem Schrift, vor allem der Buchdruck. Der war wichtig. Der sagt, schau auf einmal, denn es wurden ja nicht nur über irgendwelche Dinge berichtet, sondern eben dann auch über die Handelnden wurde ja auch berichtet. Dann ist der Roman entstanden beispielsweise. Auf einmal wurden Handelnde und die Kontingenz dieser Handelnden wurde sichtbar. Na, und dann auf einmal konnte man sich fragen, das sind Menschen, die können was. Und wenn man das dann sieht und dann und wenn die sich ansprechbar machen, also in dem Sinne, dass sie sagen, ich garantiere, also ich übernehme Verantwortung und sie dann auch tatsächlich übernehmen, also sprich Auskunft geben bei Fragen und so etwas, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass das hochinteressant wird. Aber es fehlen eben weitere Ressourcen. Das war die Kolonialisierung der Welt. Und dann auf einmal kam die Dampfmaschine Und dann, dieses hat ja extremes Know-how gebunden, auch Ingenieurs-Know-how. Und dann der Ausbau der Verkehrswege. Ne, das war ja auch so. Erst die Kanäle.
Und damals, genau, und damals konnte man das sehr gut glauben, weil das ja immer noch selten war. Also es war ja nicht selten. So.
Und genau. Und vor allem, man hatte immer noch sozusagen den Problemhorizont der alten Zeit vor Augen. Also sprich, die Letztbegründungen, an die keiner mehr glauben konnte. Es gab die Institutionen der alten Zeit immer noch. Also die alten Institutionen mussten erst abgeschafft werden. So etwas wie die Annahme, dass alle Menschen sündhaft sind und dass du dich für deine Sünden zu schämen hast oder so etwas. Die Annahme, dass die Einrichtung, dass es Leibeigenschaft gab. Es gab ja bis ins 18. Jahrhundert hinein noch Hexenverbrennungen. Also der Glaube daran, dass es so etwas wie Hexerei und Zauberei gab. Dass das ein Verbrechen sei, das man bestrafen müsse. Es war ja sehr schwer beispielsweise, das können wir uns kaum erklären oder kaum vorstellen, wie schwer das war, so etwas wie Liebesheirat einzuführen.
Ja.
Ja, die Liebesheirat, also dass auf einmal gesagt wird, das war eine Disziplinierungsmaßnahme. Ne, das ist nicht etwa so, dass da Menschen irgendwie Freiheit geschenkt wurde, sondern das war eine Disziplinierungsmaßnahme, eine sozial organisierte Disziplinierungsmaßnahme. Denn wenn sie selber wählen dürfen, das schreibt bei Friedrich II., der Preußenkönig schreibt es sehr deutlich, dann kann man nämlich die selber dafür verantwortlich machen. Mhm. Und nicht etwa Vater oder Mutter, die die ganze Familie. Genau, ja. Sondern sie selber.
Ne? Weil es war ja eigentlich das war ja eine Haushaltsgemeinschaft in erster Linie.
Genau.
Und nichts anderes erstmal.
Genau. Genau. Ja. Ne, und also sozusagen diese ganzen Institutionen, also dieser ganze, ich nenne das den Problemüberhang, der in der frühen Neuzeit aufgetürmt worden ist. Dazu zählt auch die Sklaverei beispielsweise. Ne? Das ist ja alles moderne Phänomene gewesen. Also die Sklaverei für Nordamerika oder überhaupt für die Sklaven, wie sagt man Sklavenverschleppung, die Hexerei, auch die Glaube an Hexe oder auch an Hexen oder auch die Bildung von stehenden Heeren und so etwas, Soldaten. Das waren frühmoderne Phänomene, die mit alten Institutionen behandelt oder bearbeitet worden sind. Ja, man muss sich vorstellen, die Hexerei im 17. Jahrhundert, die Sklaverei, das Soldatenleben, auch diese ganze Kolonialisierung, vor allen Dingen Südamerika, Nordamerika, das waren eigentlich vormoderne oder eigentlich schon sehr moderne Erscheinungen, die für uns deshalb so rätselhaft wirken, weil wir nur schwer erklären können, dass eben diese modernen Erscheinungen auf der Basis von alten Institutionen entstanden sind.
Und Institutionen, damit meinst du aber nicht eine Organisation?
Nee, sondern du meinst die institutionalisierte Herrschaft eines Fürsten beispielsweise, der einfach sagen kann, dieses Land gehört mir und die hier wohnen, sind meine Untertanen. Das war institutionalisiert.
Und die war aber noch real zu dem Zeitpunkt.
Genau, ne, aber die hatte schon zustande gebracht, dass auf einmal diese Leibeigenschaft umgeändert werden konnte, beispielsweise in Erbpacht. Damit wurden Zug um Zug, in Frankreich sehr früh, schon ab dem 16. Jahrhundert, später dann im 17., 18., wurden die Leibeigenen, die wurden auf einmal zu Vertragspartnern. Das heißt, die auf einmal bekamen die Rechte und durften ihre Herren verklagen. Okay. Ja, aber das war alles noch mit alten Institutionen gemacht. Also immer noch ohne die Leibeigenschaft abzuschaffen. Also ohne die Leibeigenschaft abzuschaffen, sind die Leibeigenen zu Vertragspartnern gemacht worden, die dann auf einmal Rechte hatten, die dann auch natürlich vor Gericht vorgetragen werden durften.
Okay.
Das muss man sich vorstellen. Also das waren noch alte Institutionen.
Ja.
Deshalb war das in der Aufbau einer Justiz so schwer. Weil die Institution Recht, weil man vorher sagte, Recht ist sozusagen, die Rechtsprechung ist nach dem Herkommen wird die betrieben, also nach dem Gewohnheitsrecht. Und die Adligen und die Grundherren sind die Richter. Und das klappte jetzt nicht mehr. Wenn die auf einmal gegen die Bauern gegen ihre Grundrechte Ansprüche haben, dann können die Grundherren nicht selbst die Richter sein.
Ja, richtig, ja.
Aha, aber jetzt, wie soll es da gehen? So, oder auch die Trennung von Haushalt und Unternehmen, die später im 19. Jahrhundert sozusagen extrem betrieben worden ist, die fand schon ab dem 18., 17. Jahrhundert ihren Anfang. Also auch da, wo sozusagen die räumliche Trennung noch nicht funktionierte, hier kann man das bei uns in dem Haus, in dem alten Bauernhaus, in dem wir hier leben, kann man das sehr deutlich sehen. Das ist 1848 gebaut worden. Das war zum Zeitpunkt, wo es formal hier in Kurhessen immer noch die Leibeigenschaft gab. Also formal gab es sie noch. Aber die waren längst, juristisch gesehen, war das längst schon Staatsbürger. Damit hatten sie auch Rechte. Aber sie haben hier diesen Bauernhof betrieben. Das war noch nicht motorisiert. Also das gab es alles noch nicht. die Landwirtschaft. Und sie haben, was haben sie gebaut? Sie haben schon im 18. Jahrhundert angefangen, zweistöckig zu bauen. Also sie haben nicht aufgehört zu hausen und haben als Bauern das Wohnen angefangen. Mhm. Und das haben sie eingebaut hier. Sie haben hier eingebaut die Wohnstube. Mhm. Also das heißt, das, was wir Wohnzimmer nennen. Mhm. Das gab es vorher nicht, weil vorher haben die Bauern nur gehaust. Also die sind sozusagen in die Häuser rein, haben sich in der Ecke gelegt, teilweise mit dem Vieh zusammen, haben geschlafen, gegessen und sind sie wieder raus. Und jetzt auf einmal fingen sie an zu wohnen. Mhm. Das heißt, man kann, ohne dass sie sozusagen zu wohnen, und hatten gleichzeitig den Wirtschaftsbetrieb natürlich vor der Tür, vor der Haustür. Aber man sieht, wie diese Trennung von Erwerbsarbeit und Haushalt, wo die auf einmal selbst in der Architektur sichtbar wird.
Okay, das heißt, die Behandlung dieses Problemüberhangs hat letztendlich diese Genialität auch hervorgebracht.
Genau, weil jetzt auf einmal, weil sozusagen dieser Problemüberhang mit den so institutionalisierten Verfahren nicht mehr bearbeitet werden konnte. Mhm. Also mussten sie was Neues finden. Und dann war dieser Geniekult auf einmal sozusagen nur das Gegenstück zu dem Sünder. Ne? Mhm. Nämlich der Sünder musste sich ständig dafür schämen, dass er ein Mensch ist. Und die haben nun gesagt, wir tun das nicht mehr und haben sozusagen haben die andere Seite gewählt.
Genau.
Also sie haben okay. Genau das gewählt, was in der alten Zeit so immer verboten war, nämlich sozusagen das, was man Hybris nannte, also die Überheblichkeit. Also ne, die, ich kann mich exponieren und ich kann sagen, nö, ich habe da was im Griff.
Mhm, okay, genau. Und so ist es entstanden und jetzt hat sich aber im Laufe der Zeit trivialisiert. Was heißt das genau?
Ja, das hat sich vereinfacht, es ist in die Vermassung gegangen, das hat sich vereinfacht, das hat sich kostengünstiger gestaltet, das hat sich ausdifferenziert. Mhm. Durch die Ausdifferenzierung dieser Genialität, durch die Ausdifferenzierung ist eine Vermassung entstanden, das nenne ich dann Trivialisierung. Mhm. Und deshalb sind wir alle, so würde ich uns alle auffassen, triviale Genies. Wir alle sozusagen sind auf der Basis dieser im Laufe der industrialisierten eingerichteten Institutionen sozialisiert. Mhm. Und wir können ganz viele tolle Sachen. Also ich habe das mal in einem Blogartikel, du hast ihn verlinkt. Ich kann ganz viel. Ich kann super viel. Ich weiß super viel. Und das Besondere all das daran ist, das Geniale daran ist, es ist eben nichts Besonderes. Und weil es ja für jeden gilt.
Genau.
Das heißt, wir haben sozusagen alle diesen Ausrüstungswettlauf, den haben wir alle mitgemacht, wenn man so will. Wir haben ihn alle mitgemacht, aber besondere Lebenschancen, ne, du siehst das wunderschön, ist dieser Richard David Precht, nehmen wir mal das als Beispiel, wenn ich dem zuhöre, wenn ich was ich über sein Leben weiß, ist das, was er selber erzählt, das ist meiner Biografie recht ähnlich. Mhm. Wenn ich lese, was er schreibt wie er über sein Studium nachdenkt, ne? Das ist meinen Erfahrungen sehr ähnlich. Und was der so gemacht hat an der Universität, das ist meinen, nicht genau so, aber doch sehr ähnlich. Aber es war nur ein Glücksspiel, das sozusagen, das ihn berühmt machte, und mich eben nicht. Mehr war das nicht. Was Besonderes kann der auch nicht. Also er kann halt nur verschiedene Dinge sagen. Nicht alles ist sehr doof und nicht alles ist sehr intelligent. Also so ungefähr wie bei dir und mir.
Ja.
Aber nein, er ist berühmt geworden. So, und daran kann man sehen, das ist trivial. Der hat auch nur ein Jodeldiplom. Wir alle haben eben jetzt ein Jodeldiplom. Und das wäre ja okay, aber, das war gerade eben der Tweetwechsel, jetzt kommt er hinzu, warum ist das eigentlich interessant oder relevant, diese triviale Genialität? Ja eben, weil wir jetzt sozusagen in die Falle laufen, dass jetzt nicht nur Menschen solche Genies sind, die was können, die was wissen und die was haben, sondern Maschine auch.
Okay, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt hast du das Jodeldiplom genannt. Und ich meine, das klingt ja erstmal so ein bisschen abschätzig. Wir haben ja im Prinzip gesagt, dass die triviale Genialität ein Verhütungsmittel für soziale Befruchtung ist.
Genau.
Wie macht sich das bemerkbar, dass es ein Verhütungsmittel ist?
Wir kommen in die Situation. Also ich hatte das versucht zu erzählen, was ist passiert im späten 18., im Laufe des 19. Jahrhunderts, da ist passiert, dass dieser ganze aufgetürmte Problemüberhang der frühen Neuzeit, der ist da abgearbeitet worden
ja.
Und hat eigene Institutionen geschaffen. Also welche wollen wir nennen? Wir wollen nennen, also das hatte ich schon genannt, wir wollen nennen die Trennung von geschaffen bzw. ausdifferenziert, die Trennung von Haushalt und Unternehmen, die Institution der Erwerbsarbeit, die ganz wichtig ist. Es hat geschaffen, dass wir rentenversichert sind oder beziehungsweise krankenversichert sind. Es hat geschaffen, dass wir so etwas haben wie Beteiligung an Staatsgewalt. Es hat geschaffen, dass wir diese Machtspiele der Konkurrenz, dass jeder sozusagen, keiner darf daran gehindert werden, sich daran zu beteiligen. So. Nicht alle haben die gleichen Chancen, das ist klar, aber keiner darf prinzipiell daran gehindert werden, sich an diesen Machtspielen der Konkurrenz zu beteiligen. Wir haben Straßenverkehr, wir haben inzwischen eine hohe Konsumwirtschaft, die nicht mehr darin besteht, wie im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert sozusagen Bedarf zu decken oder Nachfrage zu befriedigen, sondern zu wecken. Wir kennen berufliche Ausbildung, wir kennen berufliche Weiterbildung, wir kennen inzwischen sozusagen die Auflösung der bürgerlichen Familie. Wir kennen die Ausdifferenzierung von der Bilderwelten, wir kennen elektronische Massenmedien und. Und das heißt, was wir jetzt erleben, ist mit der Digitalisierung spätestens, dass das, was ehedem geeignet war, einen alten Problemüberhang abzubauen, jetzt wiederum dazu führt, dass ein weiterer neuer Problemüberhang aufgebaut wird.
Ja, genau. Und man kann sozusagen nicht, mit der Lösung für ein altes Problem kann man nicht ein neues Problem lösen, sondern man muss quasi eine neue Struktur, wie auch immer, geartet finden, um die Probleme des alten, den alten Strukturen oder der alten Gesellschaftsstrukturen zu finden.
Genau. Also um das in einem Satz auszudrücken, mit diesem Geniekonzept ist erfunden worden als Lösung für ein altes Problem, das längst überflüssig geworden war. Genau. Und was wir praktisch tun, ist, wir die wie die späten Erben dieses Geniekonzeptes sind, das also bürokratisiert und vermasst ist, trivialisiert ist, wir bedienen immer noch diese Lösung.
Ja.
Aber wir bedienen immer noch eine Lösung für ein Problem, das wir nicht mehr haben.
Genau.
Wir bedienen immer noch eine Lösung für ein Problem, das wir, und deshalb verhüten wir die Einsicht, damit sozial wird die Einsicht verhütet oder verhindert oder vermieden, dass wir längst schon in der Situation sind, uns mit ganz anderen Problemen zu beschäftigen. Aber dafür fehlt uns jetzt sozusagen die Antwort.
Genau. Wir haben die Instrumente nicht, um diese Probleme anzugehen. Weil wir immer noch auf die alten Strukturen verweisen, Politik soll es richten, Wissenschaft soll es richten und so weiter und so fort.
Genau. Du siehst, Corona ist ganz typisch, da wird mit alten, mit Institutionen, da ist es der Professor, ne? Der Professor, der sozusagen sagt, ich kenne mich aus und weiß Bescheid und der das längst schon nur noch in Anführungsstrichen sagt.
Ja, genau. Er rudert ja, das ist ja gerade das, er rudert ja sogar zurück, er muss es ja auch tun, weil er sich seiner eigenen Unkenntnis trotzdem bewusst ist.
Sicher.
Und weil er das auch relativ gefahrlos tun kann.
Ja, also, klar kann er. Aber du siehst immer noch, auf einmal kommen wir in eine Situation, die wir nicht glauben konnten, die ich jedenfalls nicht glauben konnte, dass auf einmal tatsächlich Polizisten in den Stadtparks in Junglaut mit dem Metermaß hinterherlaufen und zu schauen, ob sie auch, ja, wo ich dachte, kann das sein? Aber das haben sie echt gemacht.
Ja, ich weiß, ja.
Also,
und in Berlin wurde jetzt ein Bußgeld eingeführt für Nicht-Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr. Ne?
Also jetzt wird gesagt, es kommt sozusagen der Versuch, den Obrigkeitsstaat wieder zu erwecken. Das klappt nicht.
Ja.
Das klappt hinten und vorne nicht.
Hoffen wir es mal.
Ja, nee, das kannst du nicht hoffen, sondern das ist so, das klappt hinten und vorne nicht. Das lässt sich einfach nicht mehr durchführen. Aber was soll man machen? Also macht man es eben so.
Okay.
Und triviale Genialität ist sozusagen insofern ein soziales Vermeidungsmedium. So würde ich es nennen, ne? Ein sozial produziertes Vermeidungsmedium, das wir sozusagen, auf das wir uns verlassen können, auf dessen Operationsweise wir uns verlassen können, um auf diese Weise sehr bequem den Problemen, auf die wir uns einlassen, aus dem Wege zu gehen. Die Bequemlichkeit.
Es ist sozial hochwirksam. Es sind diese Routinen, die man da ablaufen kann, die funktionieren sehr gut. Also der Verweis auf Reputation, der Verweis auf irgendwelche Zuständigkeiten.
Genau, Könnerschaften, Meisterschaften, ganz genau. Ausweise, ne? Oder eben, wie wir es gestern hatten, ne? Es ist sehr einfach geworden, dann irgendwas zu fordern. Ne? Maya Göpel heißt die, ne? Sie fordert dann eine andere Wirtschaftsweise.
Ja,
ne, das macht der Experte, das macht dann das Genie so, das Genie sagt, da wo ich bin, ist die Vernunft, da ist die Wahrheit, da ist die aufgeklärte Situation, die Position. Ich habe es begriffen, ich habe das durchschaut und jetzt stelle ich nur noch an alle anderen die Forderung, bitte, jetzt so machen. Und das klappt natürlich nicht. Ne? Aber warum und wie funktioniert es, die Ordnung? Die funktioniert dann so, dass diese Forderung nicht erfüllt wird, aber diejenigen, die sich von dieser Forderung adressiert fühlen, die stellen dann selber welche auf. Und so richten alle aneinander Forderungen, so richten alle aneinander Appelle oder eben Protest. Ne? Weil jeder meint, da wo ich bin, ist die Welt in Ordnung, da ist sie geklärt, da ist die Vernunft, da ist sozusagen, da ist mein Stall ist sauber. Mhm. Ne? So, und jetzt bitte Forderungen an alle anderen, ihr mögt doch bitte endlich mal was Vernünftiges. So. Und an dem Spiel sind sie alle beteiligt. Und auf diese Weise wird verhindert oder vermieden, dass sozusagen genau diese Struktur selbst fraglich wird, ihre Gebrechlichkeit. Also es wird eigentlich nur die Einsicht in ihre Gebrechlichkeit vermieden. Ja. Und das führt dann zu diesen Sachen wie Meinungskämpfen und Protest und Verschwörungstheorien. Denn auch diese ganzen Verschwörungstheorien sind ja nur kleine Genies.
Ja, die haben es durchschaut. Die wissen Bescheid. Genau.
Das sind auch nur kleine Genies, die begreifen, ich weiß, was dahinter steckt.
Ja.
Und um das herauszufinden, kann man einfach nur mal im Internet suchen.
Wir brauchen nur YouTube anschalten. Ja, aber gut, ich meine, jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt kritisch ist, ne, so sind wir mal kritisch, Klaus, könnte man uns das ja auch vorwerfen, ja. Also wir lesen Luhmann, wir lesen irgendwelchen anderen Kram und glauben nun, dass wir jetzt was verstanden haben.
Genau. Und deshalb würde ich dann sagen, ganz genau, und das ist aber kein Vorwurf, wie gehe ich dem Vorwurf dadurch aus dem Weg, dass ich ihm stattgebe und sage, ja, stimmt. Ich würde mich selber als Stümper bezeichnen, als Anfänger, als einer, der keine Ahnung hat. Also was auch sonst? Also was denn auch sonst? Denn sonst würde ich ja dieses Spiel fortsetzen. Man muss doch dieses Spiel beenden.
Genau.
Meine ich. Und ich beende es dadurch, dass ich sage, also ich bin ein Scharlatan oder besser gesagt natürlich ein selbsterlernter Scharlatan, um mich nicht, damit nicht immer auf die Idee komme, mich als Experte zu beleidigen, weil das würde mir nicht gefallen. Also ein Stümper, Anfänger und genau das ist auch der historische Normalfall. Also immer dann, wenn Probleme anders verstanden werden oder anders aufgefasst werden, hat man es mit Stümpern zu tun, mit Anfängern, mit Dilettanten, mit Leuten, die über ihre eigenen Beine stolpern. Die können nicht viel, die wissen nicht viel, die haben nicht viel.
Mhm. Aber jetzt hast du ja trotzdem, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber jetzt hast du ja trotzdem angefangen, auch von Information Experts zu sprechen und Non-Information Experts.
Genau. Ja, du, das ist so diese Stümperei. Also das ist genau Stümperei. Also zunächst das mit diesem dieser Information Disaster, das glaube ich, kann man recht gut beschreiben. Das ist das, was in der Philosophie, beziehungsweise in der Technikphilosophie beschrieben wird als die Ambivalenz der wissenschaftlichen Methode, beziehungsweise die Ambivalenz des technischen Fortschritts. Mhm. Die Ambivalenz besteht darin, dass man sozusagen mit dem technischen Fortschritt genau das herstellt, was man eigentlich versucht zu vermeiden. Der technische Fortschritt wurde baut, um sozusagen Macht zu demonstrieren, um Fähigkeit zu demonstrieren, um Menschenschutz und Menschensorge zu garantieren, Menschenwohlfahrt und so etwas. Und es zeigt sich, das hat sich ja dann schon im 20. Jahrhundert gezeigt, dass praktisch das Gegenteil da rauskommt. Das Gegenteil passiert nämlich, dass die ökologische Katastrophe ist, dass Massenmorde passieren, dass... Also das ist ja so dieses Info, das ist ja das, also wie das, was man unter dem Schlagwort die Ambivalenz der Technik oder des Technikgebrauchs nenne ich Information Disaster. Also mit einem Information Disaster wird genau das hergestellt oder etwas hergestellt, das man meint, verhindern zu können oder zu wollen.
Mhm. Okay.
Das ist ja nichts Neues in diesem Sinne. Ich hab das jetzt nur ein bisschen anders genannt. Mhm. Aber das Interessante ist ja, wie könnte man, und das ist eben, dann steht das alles bei mir im Konjunktiv, wie könnte man denn auf diese Dinge reagieren? Ich würde sagen, eigentlich nur nach bekanntem Schema, wenn man nur bekannte Möglichkeiten hätte.
Genau, aber die haben wir ja nicht. Wir haben ja jetzt Möglichkeiten, die anders sind und andere Zusammenhänge bieten.
Ganz genau. Und ich würde dann nun sagen, dieses Social Media hat noch das Handicap, dass wir noch Plattformen haben, aber davon abgesehen, und dass es kommerziell ist und so, aber davon abgesehen, macht das schon deutlich, dass das eigentlich eher darauf verweist, dass wir nicht wissen, was wir damit sollen.
Ja, und das ist aber kein Handy. Also das ist sozusagen zwar ein Handicap, aber ein gutes. Also das ist im Prinzip eine Möglichkeit, es sozusagen mit Bedeutung zu füllen und nicht auf eine Bedeutung zurückzugreifen, die es sozusagen schon vorgibt oder so.
Ganz genau.
Also, sondern, genau. Und also ich finde das immer sehr, sehr schön, zu sehen, wie, also das plakativste Beispiel für diesen Zustand ist für mich wirklich dieser Meinungskampf.
Genau.
Und das sind genau diese Routinen, wir haben es das letzte Mal schon beschrieben mit der Bibelarbeit oder mit der literarischen Arbeit, wenn man sozusagen versucht, sage ich mal in Anführungszeichen, konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, dann bleibt es oft bei diesem Muster auf der anderen Seite und es passiert aber daraus nichts. Also es außer dass sich irgendwelche Lesekreise gründen oder irgendwelche solche Sachen, die letztendlich so eine Art Zeitvertreib, Freizeitaktivität darstellen, passiert erstmal nicht viel. So, das ist genau. Das ist sozusagen, das bleibt in diesen Zirkeln hängen. Das heißt, es kann nichts Produktives kreieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch andere Wege auszuprobieren. Und jetzt ist halt die Frage, okay, also diese triviale Genialität macht sich sichtbar, aber man kann, also das heißt, die eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist sozusagen dem Vorwurf, man hätte keine Ahnung, stattzugeben, um zu sagen, jawohl, das ist genau der Punkt, du hast es erfasst, ich habe keine Ahnung von dem, was ich spreche. Aber wie kann man trotzdem weitermachen? Also
ja,
sich immer darauf zu berufen, führt ja letztendlich auch nicht
weiter. Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja auch schon schwer, das überhaupt mal anzubringen, das Argument, dass man ja auch erstmal sozusagen mit der Offenheit der Situation anfangen könnte. Zu sagen, also das Genie-Konzept war ja dann dazu gedacht, den Antwortgeber zu sanktionieren, also zu honorieren, zu befördern. Und wer die bessere Antwort geben kann, der soll bevorzugt werden. Ne? So, das ist ja dieses dämliche Argument. Inzwischen ein dämliches Argument, weil es zu viele Leute gibt, die alles ganz genau wissen. Mhm. So war das ja ursprünglich nicht gedacht. Das war ja nicht gedacht, dass alle dran teilnehmen, sondern nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Jetzt nehmen sie alle dran teil. Und deshalb komme ich eben auf die Idee, was ist Social Media? Social Media ist in einem, also meine Überlegung ist, das hat keiner bestellt, das hat keiner gerufen, das hat keiner gekauft, das hat keiner beantragt, Social Media oder überhaupt Internet. Das ist sozusagen in der Überflussproduktion. Seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 70er, 80er Jahren ist das langsam aufgebaut worden und war anfangs nur eine Spielerei von Fachleuten, von IT-Leuten. Mit dem Internet konnte nur, das ist das gängige Muster, dass man für alle technologischen Innovationen feststellen kann. Am Anfang ist es nur für die Leute relevant, die es erfinden, weil die können etwas damit anfangen. Und dann in den 90er Jahren ist passiert, dann ist die Nutzbarkeit so weit geworden, dass alle anderen auch es benutzen. Und jetzt passiert ja, dass alle praktisch sozusagen die gleiche Körperhaltung einnehmen, egal was du tust. Ja, egal, womit du beschäftigt bist, ob du jetzt Ingenieur bist oder ob du Soziologe bist, alle sitzen vor Bildschirm. Egal, ob sie Fernsehen gucken, ob sie Fernsehen gucken, alle sitzen, alle glotzen auf Bildschirme. Alle tun praktisch so irgendwie dasselbe. Das ist in diesem Überfluss, also in dieser ganzen Überflussproduktion der Wohlstandsgesellschaft ist das entstanden, das Internet. Keiner brauchte es. Ist selber überflüssig, das ist ja nicht grundlos, nutzlos, zwecklos. Denn das kannst du ja daran sehen, dass wenn wir jetzt beispielsweise das Gespräch unterbrechen würden, es hätte keine weiteren Folgen. Man würde sich vielleicht wundern. Mhm. Ne? Aber naja, na gut, dann nicht. Ja. Genau, es fehlen die Verbindlichkeiten, wenn man so will.
Ja,
genau. Ja, und genau, es fehlen die Verbindlichkeiten. Und die Herstellung von Verbindlichkeiten würde ich nun ein politisches Handeln nennen.
Genau.
Aber nicht solches Handeln, das sozusagen auf bekannte Institutionen sich verlassen kann. Denn das ist ja genau das, was du getan hast, als du bei der Piratenpartei warst. Mhm. Ja, das ist ganz schön wunderbar zu sehen. Die sagen jetzt, wir wollen wieder Verbindlichkeiten herstellen. Und was machen sie? Sie gründen Partei nach dem Organisationsverfahren des 19. Jahrhunderts.
Ja, klar.
Denn diese Parteien haben sich im Laufe des 19. Jahrhunderts gebildet. In der zweiten, vor allen Dingen in der letzten. Ne? Also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Und dann sagen sie, ja, wir machen einfach so weiter wie früher, weil so geht es. Ne? Mhm. Und ich würde dann sagen, das ist dann eben nicht mehr politisch, sondern die verwalten sozusagen nur noch ihr Nichtwissen. Mhm. Sondern politisch ist eben dann, wenn man eben sagt, Verbindlichkeiten ja, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie genauso gut auch unverbindlich bleiben können. Also dass man erstmal Unverbindlichkeit nicht als etwas hat, das man zu vermeiden müsste.
Mhm. Sondern, weil dass man dann
zugeben und zugestehen, auch aufsuchen müsste.
Genau. Aber warum muss man das, also und da habe ich halt immer den Punkt, also warum ist das so wichtig, dass man das erstmal diese Unverbindlichkeit nicht vermeidet, weil man sonst wieder die Gefahr läuft, Versprechungen zu machen.
Genau.
Versprechungen zu machen für etwas, was man vielleicht nicht halten kann, nicht halten will, nicht halten muss, weil es darauf nicht ankommt.
Erstmal nicht. Genau, Versprechungen machen, das ist genau das, was wir zu diesem Stichwort Persuasion besprochen hatten. Das passiert genau. Man verspricht sich gegenseitig immer ganz viel. Das ist genau das, was ihr in der Piratenpartei gemacht habt. Wir versprechen uns gegenseitig ganz viel. Und was Ergebnis ist, du kannst die einfachsten Sachen eigentlich gar nicht. Plötzlich auf einmal, weil nämlich jede ganz viel verspricht. Das könnte erst dann klappen, wenn nur wenige vielen etwas versprechen und genügend oft einhalten.
Ja.
Na, dann kann das Versprechen machen funktionieren. Aber wenn jeder jedem etwas verspricht und wenn dann jeder jeden sozusagen für das Scheitern von Versprechen verantwortlich macht, also wenn sie alle mit dem Finger aufeinander zeigen und dann alle nur noch den Dummen oder den Schuldigen suchen und niemand tut etwas und keiner tut mehr etwas anderes, dann läuft das gegen die Wand. Dann, ne, das machen sie. Sie rennen alle, auch diese Fridays for Futures und so, die machen ja, die erneuern ja auch wieder nur ein Versprechen. Nämlich, wenn du nur die jungen Leute, wenn du nur tüchtig bist, wenn du nur lernst, wenn du nur dich engagierst, dann kann daraus was werden. Mhm. Und die Antwort lautet nö.
Ist nicht so. Genau. Aber diese Idee, aber dass das funktioniert, das kommt letztendlich auch aus diesem Genie-Cult.
Ja, damit hat das angefangen, aber in unserem Fall kommt das aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Engagiere dich für das Gute, Wahre, Schöne. Und wenn du das tust und wenn du es mit anderen tust, also gemeinsam tust, also in einer Gesinnungsgemeinschaft, dann könnt ihr ganz viel, dann kommt ihr ganz groß raus. Mhm. Nö, vielleicht. Richard David Brecht, das ist ein Hazard-Spiel. Also, ne? Der hat aus Versehen einen Bestseller geschrieben und seitdem. Ja, doch, das ist es, wenn du das Buch liest. Das ist, also, ich habe das mal gelesen. Wer echt, wenig, ja? Und ja, das ist wirklich aus Versehen ein Bestseller. Und zwar deshalb, nein, weil alles, was er schreibt, in den letzten 30, 40 Jahren schon so oft geschrieben worden ist und daraus so oft geschrieben worden ist, weil ich ja diese Scheißbücher auch alle lese. Ja, also klar. Jost van Garder in den 90er Jahren, glaube ich, ist es gewesen, Sophies Welt, der hat nichts anderes geschrieben als diese, der hat nichts anderes getan, als diese ganzen Philosophiegeschichten, die es gibt, die es massenweise gibt, noch einmal zu schreiben. Da steht nichts mehr drin. Da steht nichts mehr drin, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren nicht geschrieben worden wäre.
Und er schreibt halt nochmal. Kannst du dir das erklären, warum das so erfolgreich ist?
Verlagsgeschäft. Das Verlagsgeschäft hat gesagt, wir probieren das mal aus. Weil das weiß ja auch irgendwann keiner mehr. Massenmedien erzeugen ja auch sehr schlecht, also die Massenmedien vernichten ja auch immer sehr schnell Gedächtnis. Mhm. Weil eben immer wieder etwas Neues. Und es kommt ja auch immer eine neue Generation hinzu. Und dieser Richard David Brecht, der ist ja ungefähr mein Alter, vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Ja, nun, da kommt jetzt eine neue Generation in die Universitäten. Da ist er ja schon der Lehrer. Ne? Ist ja schon im Alter, wo er selber Lehrer ist. Und jetzt wissen die natürlich nicht, dass es schon in den 80er, schon in den 90er Jahren, schon in den 70er Jahren hat es diese Philosophiegeschichte gegeben. Von den Büchern weiß keiner was. Weil die liegen irgendwo in den Bibliotheken und die werden nicht gelesen.
Aber ist das so ein, ich sag jetzt mal Phänomen, wie der Typ, ist das so ein Zeichen dafür, dass Philosophie oder solche Sachen, dass das auf einmal massentauglich wird?
Nee, das gab's schon. Das ist nicht neu. Das ist Jost van Garder fällt mir jetzt spontan ein. Sophies Welt. Das glaube ich, ich glaube sogar Anfang der 90er Jahre. Das weiß ich. Ich glaube Anfang der 90er Jahre. Was fällt mir noch ein? Ach, spontan, jetzt müsste ich mir...
Also das sind jetzt Bücher, die populär geworden sind.
Genau. Also. Ja, Sophies Welt war ganz populär. Das war auch so ein Bestseller. Da steht nichts anderes drin. Also nicht jedes Buch ist gleich. Das ist schon klar. Was fällt mir denn noch ein? Spüre die Welt, glaube ich, heißt es. Spüre die Welt. Oder spüre dein Bewusstsein. Ich glaube, das ist aus den 80er Jahren. Aber da geht es mehr so um technische Dinge. Da geht es nicht so sehr um Philosophie, sondern um Bewusstseinsphilosophie und so etwas. Das ist auch ein riesen Bestseller damals gewesen.
Das heißt, das sind alles so Phänomene, die auftreten, immer auch wenn sozusagen eine neue Generation von Konsumenten ranwächst.
Genau, ganz genau. Das ist richtig. So könnte man das ungefähr sagen. Und ein anderes Beispiel, da ist es nicht Philosophie, sondern da ist es dann die schön geistige Literatur. Dieser Kehlmann.
Das sagt mir nichts.
Kehlmann, die Vermessung der Welt, wie heißt er damit? Daniel Kehlmann, glaube ich, heißt er. Oh, ich habe das gelesen. Der ist auch ein bisschen jünger noch als ich. Also das ist auch so ein Bestseller gewesen. Das ist ganz lustig geschrieben, aber er bedient damit nur ein Lesebedürfnis von akademischen, von Akademikern.
Bildungsbürgertum.
Ja, und das ist alles schon geschrieben worden. Das ist nichts Besonderes mehr. Aber so läuft eben der, so läuft eben der Laden. Also so, und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, ist, ich wollte sagen, wir sind in der Situation, dass wir jetzt uns mit etwas beschäftigen und alle, nämlich mit diesem Social Media, und ein Großteil aller Engagements, dieses, das sich selber, das eigentlich selber grundlos, nutzlos, zwecklos ist, besteht darin, die Dinge, also dieses Medium für Kommunikation bekannt zu machen, also das heißt, also an bekannte Routinen anzupassen.
Ja, genau.
Also sozusagen für Bekanntheit.
Eine bekannte Welt zu retten, das sagst du immer, das finde ich schön.
Eine bekannte Welt zu retten, das siehst du an Gesetzgebung, das siehst du daran, dass sie die Meinungskämpfe betreiben.
Oder Twitter-Regeln. Die Twitter-Regeln, die auf einmal quasi Interaktionsverhältnisse wiederherstellen sollen. Also, dass du bestimmen kannst, wer dich anspricht, also jetzt zum Beispiel mit den Regeln über eigene Tweets, wo du dann einstellen kannst, wer dir antworten darf. Das war ja gerade das Charmante, an Twitter, dass jeder dich ansprechen konnte.
Genau.
Das hat ja letztendlich erstmal die Kontingenz erzeugt. Genau. Und jetzt versuchen sie das wieder zu vermeiden, um wieder im Prinzip Interaktionsverhältnisse zu simulieren, sage ich mal, die eben heißen, naja, es kann dich nicht eben jeder auf der Straße ansprechen. Und gar nicht, wenn du zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt. Aber jetzt soll das auf einmal wieder funktionieren.
Ja. So. Ja, gut, klar, weil sie natürlich sicher, weil das war ja gerade der Witz, das war der Charme, war ja, jeder, also Adresse ist Adresse und jeder folgt jedem, so. Ohne Rücksicht darauf, wer du bist, wo du wohnst, wie du heißt, welche Sprache du sprichst oder und so weiter.
Genau.
Ne? Also das ist ja so, weil man jetzt die Plattformen in die Haftung genommen hat.
Ja.
Daher kommt das. Also, aber eigentlich ist sozusagen, muss jetzt nur noch, der Social Media muss jetzt sozusagen, es muss jetzt nur noch die Plattform, das Plattformgestützte wegfallen. Mhm. Damit man nicht eine Plattform dafür verantwortlich machen kann. Also, wir haben es mit Immunreaktionen zu tun, die daran bestehen, also sozusagen die bekannte Welt zu retten.
Genau, aber das muss man ja nicht.
Das muss man nicht. Genau. Und da ist kommt meine Idee zu sagen, könnte man auf diese Information Disasters, könnte man darauf reagieren, indem man etwas tut, das sozusagen genau dem Dispositiv der wissenschaftlichen Methode widerspricht und damit unvereinbar ist, nämlich sich von etwas abhängig zu machen bei der Kommunikation und damit auch bei dem Gelingen. Das ist ja das Wichtige. Also Kommunikation ist ja Gelingen von Kommunikation. Sich von etwas abhängig zu machen, dass man eben, dass dem Durchgriff der Handlung selbst völlig entzogen ist, nämlich dem Zufall. Mhm. Ne? Also das würde ja genau der Methode widersprechen. Methode ist ja genau Zufall ausschalten.
Ja.
Methode heißt Zufall ausschalten.
Und Widersprüche beseitigen.
Genau, und Widersprüche beseitigen. Und was wir haben, ist eben seit 200 Jahren ein immer weiter aufgetürmter Voraussetzungszusammenhang von Methoden, die auf Methoden verweisen und Methoden, die durch Methoden wiederum behandelbar sind. Also ich würde jede Maschine, jeden Motor, jeden Computer, jeden Kühlschrank als eine Methode auffassen. Und diese Methoden sind nur noch benutzbar, weil andere Methoden benutzbar sind. Was passiert eben, ist eben nicht, dass damit sozusagen, das konnte ja der Fortschrittsglaube sein, dass man dann sagt, wenn das immer perfekter wird, dann wird der Zufall immer weiter eingedämmt und ausgeklammert. Und das Gegenteil passiert.
Genau.
Das Gegenteil passiert, wir machen uns jetzt auf einmal wird die Gesellschaft von etwas abhängig, auf das sie dann nicht vorbereitet ist, wenn sie großes Methodenvertrauen hat. Unser Methodenvertrauen ist also Technikgebrauch. Und jetzt auf einmal können wir mit diesem Technikgebrauch auf das nicht reagieren, was eben doch der alltägliche Normalfall ist, nämlich die sachgrundlose Information. Das ist nicht die sachgrundlose Information, das ist nämlich die unzurechnungsfähige Beobachtung. Und da würde ich dann hingehen und sagen, könnte es vielleicht sein, dass man sozusagen genau dieses Unvorbereitetsein auf die Durchschlagswirkung des Zufalls, dass man das nicht länger abwehrt.
Genau.
Und nicht länger aus dem Wege geht, sondern sich darauf einlässt. Das, also ne, nach dem einfachen Flaschenpostverfahren, nur bei Flaschenpost, da ist es natürlich nicht sehr, da passiert nicht sehr viel. Du schmeißt einfach eine Flaschenpost ins Wasser und jetzt hast du keine Chance mehr, irgendetwas zu tun, um eine Antwort zu bekommen. Du kannst nur noch warten. Ne? Das ist klar. Und bei der Flaschenpost ist es natürlich so, das dauert dann sehr lange und ist sehr hoch unwahrscheinlich. Und deshalb, wenn eine Antwort kommt, passiert eben nur dieses Überraschungserlebnis. Es müsste also, Information Export Systems sind solche, die genau das tun, nur eben auf Antworten warten, die wahrscheinlicher sind, die eher unwahrscheinlich sind, aber immer noch wahrscheinlich genug.
Genau, und die kommunikative Flaschenpost ist dann eben zum Beispiel auf Twitter irgendwelches Zeug zu schreiben und zu warten, was passiert.
Genau.
Also wer antwortet, wer kann damit was anfangen?
Im Prinzip. Und dann zu schauen, ob sich irgendetwas herausbildet, das mehr ist als nur deine Meinung, meine Meinung. Schau mal dieses Bild, schau mal dieses Bild.
Ja.
Ne? Also mehr als nur Langeweile. Gegenwärtig. Ja.
Okay.
Ja, nun, gegenwärtig haben wir entweder nur Langeweile oder irres Zeug. Also es müsste etwas sein, das, nämlich, und was könnte das sein? Ja, dass ihr dann doch Verbindlichkeiten herstellt. Mhm. Also Verbindlichkeiten zu testen, ob Verbindlichkeiten zustande kommen, die sich von etwas abhängig machen, das eben methodisch nicht mehr bearbeitbar ist, nämlich die sachgrundlose Information.
Okay. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz, Klaus. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten.
Dann haben wir auf. Wir wollen die Leute nicht überfordern.
Ja, alles klar. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Also dann.
Ja, okay. Also.